Radioexerzitien gerufen und verschenkt ein königliches Priestertum. Und dazu dann wieder ein Vortrag von Pfarrer Winfried Abel aus dem Bergkloster in Bestwig. Es ist der 6. Vortrag.
Lassen Sie mich die Worte aufgreifen, die wir eben als Lied gehört haben und als Gebet vor den Herrn hintragen. Alle Tage wollen wir dich und deinen Namen preisen und zu allen Zeiten dir Ehre, Lob und Dank erweisen. Rett aus Sünden, rett aus Tod, sei uns gnädig, Herre Gott. Herr, erbarm, erbarme dich. Lass uns deine Güte schauen. Deine Treue zeige sich, wie wir fest auf dich vertrauen. Auf dich hoffen wir allein. Lass uns nicht verloren sein. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Schwestern, liebe Hörerinnen und Hörer, von unaussprechlichem Geheimnis haben wir heute gehört, am Gedenktag des heiligen Hilarius von Poitiers. Da sagte, es gibt Dinge, die sollten im Herzen verschlossen bleiben, weil sie nicht in Worte zu fassen sind. Das Priestertum Christi, über das wir in diesen Tagen nachdenken, gehört zu solchen Geheimnissen, die wir nicht ausloten können, vor denen wir nur staunend und anbetend stehen bleiben können. Und was uns dabei in besonderer Weise zutiefst erfasst und fast mit Schauder erfüllt, ist die Tatsache, dass wir selber einbezogen sind in dieses Geheimnis, ein Teil dieses Geheimnisses geworden sind. Dass Gott dem Menschen es nicht nur zutraut, sondern ihm die Fähigkeit gibt, in der Weise zu leben und zu handeln, wie Jesus gelebt und gehandelt hat. Keiner von uns könnte sich anmaßen zu sagen, ich will Jesus nachahmen. Wir wären nie in der Lage, das zu tun. Wie können wir den, der ohne Sünde war, als Sünder nachahmen? Und dennoch fordert uns der Herr dazu auf, indem er zum Beispiel sagt, liebet einander mit derselben Qualität der Liebe, mit der ich euch geliebt habe. Das ist Nachahmung 1:1. Mit derselben Qualität der Liebe, wie ich euch geliebt habe. Oder wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Das heißt Sendung 1:1. Wie Jesus zum priesterlichen Dienst gesandt ist, so sind wir zum priesterlichen Dienst gesandt. Das Unfassbare dabei ist, wir, die wir selber erlösungsbedürftig sind, also des priesterlichen Dienstes Christi bedürftig sind, sondern gleichzeitig den priesterlichen Dienst ausüben. Der Sünder, der selber immer wieder um Vergebung bitten muss, soll selber im Dienst der Versöhnung stehen für andere Menschen. Dass Gott sündige Menschen auserwählt hat, und nicht irgendwelche Heilige, die nie eine Sünde begangen haben für den priesterlichen Dienst, ist unfassbar. Warum hat er nicht Maria auserwählt? Sie war der einzige Mensch außer Jesus, der nie eine Sünde begangen hat. Warum ist sie nicht für den priesterlichen Dienst ausgewählt worden? Warum wir? Das ist geheimnisvoll. Deswegen pflege ich immer gern zu sagen, wenn Leute Kirchenkritik üben, und über die schlechten Priester und Bischöfe und vielleicht sogar über den Papst schimpfen, dann frage ich immer, wissen Sie eigentlich, wer daran schuld ist? Jesus, er hat sie auserwählt. Er hat solche Menschen in seinen Dienst genommen. Und das ist für uns das Unfassbare. Wir denken jetzt darüber nach, was bedeutet das im Tiefsten? Zunächst einmal eine Stelle aus dem Buch Exodus, Kapitel 19. Da heißt es, Mose stieg auf den Berg hinauf zu Gott. Da rief ihm der Herr vom Berg her zu. Das sollst du dem Haus Jakob sagen und den Israeliten verkünden. Ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern angetan habe, wie ich euch auf Adlerflügeln getragen und hierher zu mir gebracht habe. Jetzt aber Wenn ihr auf meine Stimme hört und meinen Bund haltet, werdet ihr unter allen Völkern mein besonderes Eigentum sein. Mir gehört die ganze Erde. Ihr aber sollt mir als ein Reich von Priestern und als ein heiliges Volk gehören. Das sind die Worte, die du den Israeliten mitteilen sollst. Das Volk Israel, herausgerufen aus allen Völkern, das Wort herausrufen heißt ja auf Griechisch ekkalein, daraus leitet sich ab Ekklesia, was im Sprachgebrauch die Versammlung der Gottesfürchtigen etwa heißt, die Kirche, Ekklesia, die Herausgerufenen aus den Völkern, die von Gott reserviert sind, nicht etwa, weil sie für sich allein vor den anderen gerettet sein sollen, sondern weil sie zur Rettung der anderen dienen sollen, also einen Mittlerdienst übernehmen sollen. Es gibt nirgends in der Gnadenordnung, wenn Gott einen Menschen beschenkt, etwa eine einzige Gnade, die Gott dem Menschen schenkt, nur für sich selber, sondern nur, damit sie weitergegeben wird. Gnade geht nur durch Vermittlung weiter. Es gibt keinen Menschen, der sagen kann, das habe ich jetzt nur für mich. Es gibt Menschen, die glauben das zwar, aber sind im Irrglauben. Zu mir kam mal eine Frau vor einer heiligen Messe und sagte, kann ich die heilige Messe für mich haben? Und hat mir 5 Euro hingehalten. Für 5 Euro ist Jesus nicht am Kreuz gestorben und nicht allein für diese Frau. Sondern es geht immer um vermittelte Gnade. Wir empfangen Gnaden natürlich in einem Übermaß sogar, aber nicht für uns, sondern um sie weiterzugeben. Und so soll ein priesterliches Volk dazu da sein, segnend hineinzuwirken, segnend und heilend hineinzuwirken in die Welt. Dieses Wort vom priesterlichen Volk Gottes begegnet uns wieder im Neuen Testament, im 1. Petrusbrief, Kapitel 2. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliger Stamm, ein Volk, das sein besonderes Eigentum wurde, damit ihr die großen Taten dessen verkündet, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Also wiederum, aus der Finsternis ins Licht gerufen, das heißt, wir sind selbst Begnadete, wir sind selbst erlöste Sünder, wir sind selbst mit Gott versöhnt worden durch seine Liebe und wir sollen jetzt als Instrument der Versöhnung für andere Menschen wirken. Das ist unsere Aufgabe. Wir betreiben also nicht unsere Heiligkeit, sondern sind für die Welt da. Die heilige Therese von Avila hat einmal ihren Schwestern zugerufen, nun hört doch einmal auf, für eure eigene Heiligkeit zu sorgen. Seht ihr nicht, dass die ganze Welt in Brand steht? Es war zur Zeit der Reformation. Dafür sind wir doch da. Für sie uns hinzuopfern, für sie zu beten, uns für sie hinzuhalten vor Gott. Das ist der priesterliche Dienst, zu dem wir berufen sind. Es ist also unglaublich, wenn wir bedenken, dass Jesus sein priesterliches Wirken ganz sichtbar und konkret auf dieser Erde weiterführt. Und nicht einfach so quasi abgeschlossen hat und wieder mit in den Himmel hinaufgenommen hat, sondern er bleibt ja unter uns. Sein priesterliches Wirken geht ganz konkret weiter in der Sakramentalität des Volkes Gottes, das Kirche genannt wird. Aber das Volk Gottes ist zunächst einmal das priesterliche Volk. Es gäbe kein spezielles Amtspriestertum, wie man so sagt, wenn es nicht das priesterliche Volk Gottes gibt. Aus dem priesterlichen Volk Gottes kommt dieser Dienst heraus, der dann speziell wiederum aus den Menschen genommen, für die Menschen bestellt ist. Jesus selber hat weder von sich noch von seinem Volk in der Weise gesprochen, dass er sich Priester nannte oder gar König, wir haben das schon gehört. Doch er lädt seine Jünger ein, teilhaftig zu werden an seinem Schicksal und eben, wie ich schon sagte, an seiner Sendung. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Er lädt sie aber auch ein, mit ihm das Kreuz zu tragen und seine Botschaft weiterzusagen an die Menschen. Und das geschieht nicht einfach nur als eine Art Mandat, denn wie sollten wir kleine Menschen dieses große Wirken, das er gewirkt hat, wie soll das gehen? Manche stellen sich immer vor, die Nachfolge Christi, lateinisch imitatio Christi, sei so ein Imitieren, ein hilfloses Nachahmen oder ein Hinterherstolpern hinter dem, der mit Riesenmeilenstiefeln uns vorausgeht und wir holen ihn ohnehin nie ein. Das ist gar nicht gemeint. Gemeint ist die Einverleibung in ihn. Ein Leib zu sein, so dass er in uns es bewirkt. Wir brauchen es gar nicht bewirken. Wir sind ja ein Teil von ihm geworden. Wir können den Gebetsdienst ja deswegen tun, weil wir Glieder an seinem Leib beziehungsweise Rebzweige an dem Weinstock sind. Das sagt ja Jesus, ich bin der Weinstock, ihr seid die Rebzweige. Das heißt, ihr lebt in einer beständigen Identität mit mir. Ihr seid ein Teil von mir geworden. Und wenn Sie jetzt einmal im Zusammenhang mit dem Weinstockgleichnis hören, was Jesus sagt, und wenn ihr in mir bleibt und ich in euch bleibe, also in dieser organischen Einheit, dann bittet um was ihr wollt, es wird euch gegeben werden. Das heißt, der Gebetsdienst wird darin vollmächtig, dass wir in dieser totalen Einheit mit ihm stehen, der alle Gebete vor den Vater hinträgt. Deswegen hören ja auch unsere liturgischen Gebete meistens mit dieser Formel auf, durch Christus unseren Herrn. Denn er ist unser Anwalt beim Vater und wir dürfen sein Gebet mit übernehmen. Auch dieses Schreien, mit dem er die Bitten vor den Vater getragen hat, wie der Hebräerbrief das sagt, dieses Schreien der unerlösten Kreatur, die aus der Sündhaftigkeit heraus die Hände erhebt zum Vater und ihn bittet, doch endlich rettend einzugreifen. Also wie gesagt, von diesem Bild her, der Einheit, wir sind ein Teil von ihm, deswegen sind wir priesterliches Volk. Das Wort Kirche leitet sich ja von Kyriake, also Kyrios, ab, der Herr. Und Kyriake heißt wörtlich übersetzt eigentlich ein Teil von ihm, ein Teil vom Herrn sein. Oder vom Herrn her leben oder auf den Herrn her bezogen sein. Das heißt, wir können uns nicht verstehen und keinen priesterlichen Dienst in der Welt, wenn wir nicht das einzigartige Priestertum und die einzigartige Mittlerschaft Christi im Blick haben. Und deswegen ist dieses Bild uns einfach hilfreich, das Christus uns im Weinstockgleichnis gegeben hat oder der heilige Paulus im Bild des Leibes, wenn er sagt, ihr aber seid der Leib Christi und jeder Einzelne ist ein Glied von ihm. Wenn wir also als Christen unsere Identität richtig definieren wollten, müssten wir sagen zum Beispiel, ich heiße Winfried Abel in Bezug auf Christus oder von Christus her. Es ist der Adelstitel, der uns in der Taufe verliehen wird und mit der Chrisamsalbung noch einmal bekräftigt wird. Ein Adelstitel. Wir sind nicht mehr aus uns und von uns, sondern von ihm. Als der bekannte Adelige und Playboy-Lebemann Charles de Foucault sich bekehrte, legte er seinen irdischen Adelstitel von Foucault ab und nannte sich nur noch von Jesus. Um damit zu sagen, das ist meine neue Identität. Von ihm her empfange ich mein Sein. Meine Wirklichkeit, meine Persönlichkeit, meine Wirksamkeit. Und dadurch darf ich mit meiner schwachen Kraft hineinwirken in diese Welt, weil der Herr es mir zutraut und mir diesen Auftrag gibt. Der heilige Augustinus hat das so zum Ausdruck gebracht: Nicht allein unser Haupt ist gesalbt worden, sondern auch wir, sein Leib, sind gesalbt worden. Darum kommt die Salbung allen Christen zu. Der Heilige Geist ist es, der uns mit Christus zu einer tiefen organischen Verbundenheit eins werden lässt. Ich erinnere an ein Wort, das ich bei Dietrich Bonhoeffer gefunden habe, das diese Einheit mit Christus wunderbar beschreibt. Und zwar schreibt Dietrich Bonhoeffer in einem Buch über die Kirche: So ist die Kirche nicht eine Religionsgemeinschaft von Christusverehrern, also Christusfans, sondern der unter den Menschen Gestalt gewordene Christus. Leib Christi darf die Kirche heißen, weil im Leibe Christi wirklich der Mensch und alle Menschen angenommen sind. Durch die Kirche haben wir nicht eine eigene, selbstständige Gestalt neben der Gestalt Christi, sodass sie also ein eigenes, selbstständiges Wesen, Recht, Autorität oder Würde für sich beanspruchen könnte, neben Jesus Christus. Die Kirche ist nichts als das Stück der Menschheit, in dem Christus wirklich Gestalt gewonnen hat. Schöner kann man es kaum sagen. Also wir sind nicht diejenigen, die irgendwo eine Bibel gefunden haben und dann sagen: Ach, das Programm ist gut, wir schließen uns dem an und Jesus ist für uns ein Vorbild, also sind wir seine Verehrer und Fans, wir bilden einen Verein, der sich Kirche nennt. Das gäbe niemals etwas Organisches, sondern er selber hat uns in sich einverleibt und dadurch werden wir ein Teil von ihm und dann werden wir etwas Organisches. Eine Einheit mit verschiedenen Aufgaben, verschiedenen Funktionen und doch alles vom Haupte her zusammengeführt zu einem Ganzen. Das ist wunderbar, wenn wir das hören. Oder der heilige Beda, der Ehrwürdige, der ja ein Zeitgenosse des heiligen Bonifatius war, ein großer englischer Gelehrter, 735 ist er gestorben. Und der heilige Bonifatius hat öfters, wenn er Briefe geschrieben hat, nach Hause dann darum gebeten, man möge ihm doch irgendwelche neue Schriften von Beda, dem Ehrwürdigen, zukommen lassen. Das war damals ein anerkannter Theologe. Der schreibt einmal, dieser Beda Venerabilis: Alle Gläubigen werden mit dem geheimnisvollen Namen Priester benannt, weil sie Glieder Christi sind, das heißt Glieder des ewigen Priesters. Also nur aus dieser organischen Verbundenheit und Einheit können wir das priesterliche Volk Gottes überhaupt verstehen. Wir sind nicht Priester neben Christus, sondern er ist in uns der Priester. Und er will in uns sichtbar, ganz konkret weiter leben und weiter wirken, auch weiter leiden und weiter beten und weiter lehren in diese Welt hinein. Also den vollen priesterlichen Dienst weiterführen. Deswegen können wir gar nicht genügend das betrachten, was dieser Herr Masaryk, von dem ich schon sagte, der aus der katholischen Kirche ausgetreten ist, ganz klar erkannt hat: Wenn es wirklich so ist, dass Christus wahrer Gott war, dann müssen wir konsequenterweise sagen, dass seine Unfehlbarkeit, denn er ist die Wahrheit, übergegangen ist auf den Leib der Kirche und sich immer wieder ausspricht in dem, was felsenhaft in der Kirche ist, im Papsttum. Es geht gar nicht anders. Und wenn ich das nicht will, dann muss ich eben mich davon abkehren und sagen, ich will damit nichts zu tun haben oder ich erkenne das nicht an. Aber im Grunde ist es die konsequente Folge. Die Kirche ist der fortlebende Christus auf der Erde. Der heilige Paulus hat das Wesen und die Seele des priesterlichen Opferdienstes sehr schön beschrieben im 12. Kapitel des Römerbriefes, und zwar im 1. Vers. Da beschwört er die Gemeinde der Römer: Angesichts des Erbarmens Gottes ermahne ich euch, meine Brüder, euch selbst als lebendiges und heiliges Opfer darzubringen, das Gott gefällt. Das ist für euch der wahre und angemessene Gottesdienst. Man könnte es auch anders übersetzen. Das allein ist ein priesterlicher Dienst, der diesen Namen überhaupt verdient. Sich selber darbringen. Wir tun diesen priesterlichen Dienst also nicht losgelöst von uns. Wir verrichten keine Werke, ob es gute Werke sind oder sonst welche, sondern wir selber sind das Opus, das Werk, das Opfer, die Darbringung. Der priesterliche Dienst besteht darin, dass der Priester selbst zur Gabe wird und zur Hingabe, wie es Jesus selbst geworden ist. Also bringt euch selber dar. Damit ist die Herzensfrömmigkeit gemeint, die im priesterlichen Dienst einfach die Voraussetzung ist. Jetzt können Sie das einmal auf die Liturgie anzuwenden versuchen, die wir ja jeden Tag mitfeiern. Die Liturgie der Eucharistiefeier ist ja nichts anderes als eine Form der Darbringung, Opfer. Und zwar in einem doppelten Sinne. Zunächst einmal ist es der Herr selber, der sich darbringt. Er ist immer wieder dieselbe Opfergabe. Es ist immer wieder dasselbe Opfer. Es gibt neben dem Kreuzesopfer kein anderes Opfer. Die Eucharistie ist nichts anderes als die jetzt hier vergegenwärtigte Form dessen, was sich historisch einmal abgespielt hat, aber eigentlich ein über der Zeit stehendes Ereignis ist, das so an allen Orten überall erlebt und gegenwärtig gesetzt werden kann. Es ist immer ein und dasselbe Opfer. Er bringt sich da in einem ewig dauernden Vorgang, in einem Liebesaustausch, der für uns unfassbar ist, der natürlich schon im dreifaltigen Geheimnis vor aller Zeit und über alle Zeit schon da ist. Denn die Liebe zwischen Vater und Sohn im Heiligen Geist ist die sich gegenseitig schenkende Liebe, die verleiblicht nach dem Sündenfall im blutigen Opfer, in der blutigen Selbstdarbringung sich verwirklicht. Das hat aber mit der Sünde zu tun und mit der Versühnung und Versöhnung des Menschen. Aber nun sind wir eingeladen, ein Teil dieses Opfers zu werden. Etwas in der modernen Liturgiefeier nach dem Konzil, also sprich nach der Liturgiereform, ist von der Namensnennung her nicht ganz korrekt. Wir sprechen nämlich nach der Predigt und nach den Fürbitten von der Gabenbereitung. Und dann denken wir, ach so, der Priester bereitet da die Gaben, da haben wir im Moment mal Pause und nichts zu tun. Also setzen wir uns schön hin, lassen den Priester dort vorne mal die Gerätschaften alle zurechtmachen, damit das dann alles auch in der Eucharistiefeier dann seinen Höhepunkt finden kann. Aber wir sind zunächst einmal jetzt hier nicht gefragt. Und genau das ist falsch. Es darf nicht Gabenbereitung heißen, es muss Gabendarbringung heißen. Früher nannte man es einfach Opferung. Und das ist ein viel besserer Begriff, weil wir selber jetzt sozusagen uns darbringen sollen. Und der Priester, das kennen Sie ja, wendet sich ja wirklich zum Volke hin und sagt, betet für mich, Brüder und Schwester, dass mein und euer Opfer Gott wohlgefällig ist. Mein und euer Opfer. Das ist nicht nur eine Privatsache des Priesters, der ganz alleine am Altar jetzt steht und etwas amtlich zu tun hat, sondern es ist die Liturgie des ganzen Volkes. Alle sind gemeint, sie sollen sich selber als Opfer bringen. Die paar Münzen, die wir bei der Kollekte dann in das Körbchen werfen, mag irgendwie ein äußeres Zeichen dafür sein, aber gemeint ist die Hingabe unseres Herzens. Früher hat man das so etwas pathetischer gesagt, aber gar nicht mal falsch. Wir legen uns mit unseren Anliegen oder auch die ganze Welt auf die Patene, die der Priester dem Herrn entgegenhält oder so. Warum soll man es nicht so ausdrücken dürfen? Der Opfergedanke kommt dabei sehr deutlich zum Vorschein, wir sind das priesterliche Volk. Der heilige Petrus schreibt in seinem Brief, im ersten Brief im Kapitel 2, lasst euch als lebendige Steine zu einem geistigen Haus aufbauen, zu einer heiligen Priesterschaft, um durch Jesus Christus geistige Opfer darzubringen, die Gott gefallen. Hier geht es wieder um die geistigen Opfer. Wenn wir also nicht mit dem Herzen dabei sind und uns selber meinen, wenn es um die Gabendarbringung geht, dann haben wir eigentlich aus der Liturgie einen technischen Vollzug gemacht, der eigentlich nicht mehr das Herz des Menschen berührt, und das ist genau gefragt. Das muss dann letztlich einmünden in den Lebensvollzug. Das heißt, dass wir nicht nur während der Liturgiefeier die sind, die sich an Gott verschenken, sondern als Gottverschenkte immer da leben. Genau betrachtet ist es die Konkretisierung dessen, was in der Taufe einmal geschehen ist. An Gott verschenkt worden sein. Das ist eigentlich der Anfang unseres priesterlichen Dienstes. Wir gehören nicht mehr uns selber. Wir sind jetzt seine Werkzeuge geworden. Wir gehören ihm. Der Kirchenvater Origenes hat das geistige Opfer so etwa erklärt. Jeder von uns hat in sich selbst sein Brandopfer und er selbst macht Feuer auf dem Altar für sein Opfer, damit es sich ohne Ende verzehre. Wenn ich all dem entsage, was ich besitze, wenn ich mein Kreuz trage und Christus folge, dann bringe ich ein Brandopfer auf dem Altar Gottes dar. Wenn ich meine Brüder liebe bis zur Hingabe meines Leibes, wenn ich meinen Leib abtöte, wenn mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt, dann habe ich ein Opfer dargebracht und ich werde selbst Priester meines Opfers. Sehr schön gesagt. Im Grunde das, was wir heute Morgen schon einmal in Bezug auf Jesus Christus, den einzigen hohen Priester, betrachtet haben. Wenn wir es fertig bringen könnten, dass unsere Leiden, die manchmal unausweichlich sind, für uns ein Mittel der Hingabe an Gott würden, also wenn wir sie aufopfern würden, mit dem Leiden Christi eins werden ließen, dann würde der priesterliche Dienst zu einem Kraftwerk Gottes mitten unter den Menschen und eine Segensquelle für die ganze Welt werden können. Es ist unglaublich, wenn man das mal richtig bedenkt. Ich habe es ja versucht, am Opfer des Abel in Beziehung auf Christus schon einmal aufzuzeigen. Die Kirchenväter haben das Opfer des Abel so gedeutet: Als er von seinem Bruder erschlagen wurde, hat er aus dem gewaltsam über ihn verhängten Tod, also aus dem Passivum, ein Aktivum seiner Hingabe gemacht, um Gott zu zeigen, das habe ich gemeint, als ich dir diese sachliche Gabe, sprich mein Lämmchen, darbieten wollte. Ich habe mich, mein Herz, mein Leben gemeint. Und Jesus hat genau diese Opferhaltung übernommen in seinem Kreuzestod. Den Kreuzestod hat er sich nicht gesucht. Der wurde über ihn verhängt. Es wurde über ihn ein Todesurteil gesprochen. Und es war dem Herrn wirklich nicht leicht, dieses ungerechte Urteil anzunehmen. Aber er hat sich nicht geweigert und hat aus dem Passivum, also aus der Passion, ein Aktivum, eine Aktion gemacht. Eine lebendige Darbringung seiner selbst, einen priesterlichen Dienst par excellence. Alles, was alttestamentliche Opfer waren, wenn irgendwelche Dinge oder Tiere oder was auch immer sachlich gespendet wurde, wird auf einmal zutiefst persönlich. Der Herr selber, Gott selber, bietet sich dar für die Menschen. Und deswegen ist die einzige Möglichkeit und Antwort, die der Mensch geben kann, sich selber darzubieten und zur Opfergabe, zum Eigentum Gottes zu machen, mit seiner ganzen Person. Also wie gesagt, die Feier der Eucharistie ist niemals Sache des Priesters, sondern Sache des priesterlichen Volkes. Und ohne das priesterliche Volk ist die Eucharistie nicht vollgültig. Der Priester kann eigentlich nur aus dem priesterlichen Volk heraus handeln, selbst wenn er ganz alleine am Altar stünde. Wenn ich manchmal, das kommt sehr selten vor, in meiner Hauskapelle mal die heilige Messe feiere, in Gegenwart von der Schwester Maria Veronika, also wir zwei ganz alleine sind, dann werde ich immer sagen, der Herr sei mit euch und nicht einfach nur mit dir, weil die ganze Kirche ja, das Volk Gottes hier gemeint ist und die ganze Welt letztlich. Und wenn ich den Segen spende, dann spende ich ihn genauso in der Mehrzahl, es segne euch der allmächtige und gnädige Gott und so weiter, um damit zu dokumentieren, dass hier das Volk Gottes feiert und nicht ein Privatmann, der das seine Messe da irgendwo in einem Winkel feiert. Ich bin immer im Dienst der Kirche, für die Menschen bestellt und dieser Ort soll jetzt eine Segensquelle werden. Oder wenn ich zum Beispiel sage, der Friede sei mit euch und sie antworten dann und mit deinem Geiste, dann weiß ich ganz genau, dass jetzt der Friede Christi über diesen Raum hinaus in die Welt ausstrahlt. Und nicht einfach nur diese kleine Gemeinde, die es um den Altar versammelt ist, etwa zusammenführt, sondern die ganze Welt wird durch den Frieden Christi erreicht. Ich spreche jetzt sozusagen von einem erhöhten Altar in die ganze Welt hinein. Das ist wunderbar. Jesus hat sicherlich erkannt, als er vom Teufel auf den hohen Berg geführt wurde, mit der Versuchung, diese ganze Welt sich zu Füßen legen zu lassen, um Macht auszuüben, dass das nicht die Art ist, um die Menschen und die Herzen der Menschen zu erreichen. Sondern als er am Kreuz erhöht wurde, hat er den erhobenen Posten eingenommen. In der Selbstdarbringung, da wurde der Friede uns geschenkt, den wir in jeder Eucharistie in die Welt hineinsprechen dürfen. Der Friede sei mit euch. Und dann geht er über die Mauern des Raumes hinaus in die Welt. Das ist etwas Wunderbares. Und wenn wir einander den Friedenskuss reichen, dann ist es sozusagen die Umarmung der ganzen Welt, die wir damit vollziehen. Allen Menschen möchten wir den Frieden bringen. Das ist etwas ganz anderes als das priesterliche Volk Gottes, manchmal heute gesehen, geschildert oder definiert wird. Zum Beispiel ist nur ein Text, den ich gerade mal aus dem Internet herausgezogen habe, der jetzt also willkürlich in jeder katholischen und sonstigen Zeitschrift stehen könnte. Da heißt es zum Beispiel hier, als aber Kirche zu einem Gebilde wurde, das nur noch die Amtskirche meinte und eben nicht mehr alle Getauften umfasste, verstanden sich die Nichtkleriker eben nur noch als Laien und fühlen sich diskriminiert und ärgern sich darüber, dass über Laien nicht mehr viel gesagt wird, als dass sie an Klerikerentscheidungen nicht beteiligt werden. Jetzt hören Sie einmal zu. Der priesterliche Dienst wird hier auf eine Weise dargestellt, dass davon gar nichts mehr übrig bleibt. Es wird daraus eine Machtposition gemacht. Klerikerentscheidungen. Also am Altar bei der Liturgie wird keine Klerikerentscheidung getroffen. Also es gibt wirklich Leute, die meinen, sie seien, wenn sie nicht Priester sind, ausgeschlossen aus der Entscheidungsfähigkeit der Kirche, aus der Machtzentrale, die die Kirche hat in ihren Klerikern und sie habe nicht Anteil an der Macht. Macht? Wir feiern, um es noch einmal zu sagen, die Liturgie nicht auf dem hohen Berg, auf den der Teufel Jesus geführt hat, das wäre Macht, sondern am Kreuz, an dem Jesus sich erniedrigt hat. Das ist der erhöhte Punkt, das ist der Ort der Liturgie. Es geht nicht um Macht, es geht, wenn man es richtig definieren will, um Vollmacht. Vollmacht, die von Christus kommt, diese Welt zu erlösen. Und da kann jeder Mensch mitmischen, jeder. Sie brauchen nicht beim Konzil dabei zu sitzen oder bei einer Bischofskonferenz, die ohnehin langweilig ist. Ich hörte mal einmal, dass ein Bischof, das war der Bischof Laun von Salzburg, sagte, mein größtes Fastenopfer ist die Teilnahme an der Bischofskonferenz. Also Sie brauchen nicht bei der Bischofskonferenz dabei zu sitzen, um das Gefühl zu haben, am Hebel der Macht zu sitzen. Sie können von Ihrem Krankenzimmer aus, in dem Sie Ihr Leiden darbringen, den priesterlichen Dienst tun, den kein Bischof bei irgendeiner Entscheidung tun kann. Das ist es doch. Als der heilige Pater Maximilian Kolbe einmal eine Führung durch seine große Pressestadt Dniepokalanow in der Nähe von Warschau hatte, dass er wirklich imponierend aufgebaut war, dieses Werk der Verkündigung des Glaubens, was heute Radio Horeb zum Beispiel tut oder EWTN in aller Welt. Als er denen mal zeigte, wie wunderbar das alles technisch funktioniert und die Zeitschriften da gedruckt wurden und in alle Welt verschickt wurden, da fragte jemand, und in welcher Abteilung wird hier am meisten geleistet? Und dann zeigte Pater Maximilian Kolbe auf eine ganz unscheinbare Baracke, da wird am meisten geleistet. Es war die Krankenstation und die Altenstation. Hier geschieht priesterlicher Dienst. Wenn der Mensch sein Leiden sich selber darbringt, in all den Schmerzen, die er leistet. Mir erzählte gerade vor ein paar Tagen mein Freund aus Japan, der gerade auf Besuch war, er ist dort schon seit 40 Jahren Missionar in Nordjapan, wie er einen Mann besucht im Krankenhaus, der querschnittgelähmt da liegt, den hat er vor ein paar Jahren getauft. Und dieser Mann kann keinen Gottesdienst mehr besuchen, weil er einfach körperlich so behindert ist und große Schmerzen hat. Und er besucht ihn, fragt ihn, wie es ihm geht, und er sagt, Sie brauchen keine Sorgen haben, Herr Pater, ich bin okay. So kann man es auch ausdrücken. Ich bin okay. Das heißt, ich habe das angenommen, ich liege genau richtig, mit Jesus gekreuzigt, würde der heilige Paulus sagen. Dann bin ich okay. Dann bin ich in der richtigen Ordnung des priesterlichen Dienstes. Doch das anzunehmen, braucht natürlich eine gewisse Reifung im geistlichen Leben, die nicht jeder hat, aber Ordensleute sollten sich schon dran gewöhnen. Und ich meine doch, wenn wir einmal so sehen, wie unsere Ordensgemeinschaften und auch wir Priester alle älter werden und wenig Nachwuchs zu erwarten haben, sodass Gemeinden zusammengelegt werden müssen und die Priester den dreifachen Dienst heute tun müssen in verschiedenen Gemeinden. Vielleicht sollten wir genau diesen Alterungsprozess als eine Chance betrachten, als eine geistliche Chance, den priesterlichen Dienst aus der Gesinnung Christi zu tun, nämlich uns hinzugeben in diesen Dienst hinein und in ihn hinein zu sterben, ohne zu wissen, wie es weitergeht. Als Jesus nämlich am Kreuze starb, hat er menschlich, ich betone das, menschlich nicht gewusst, wie es weitergeht. Denn diese organisierte Gruppe, die er da um sich herum versammelt hatte, die war ja gar nicht mehr da. Überlegen Sie einmal, er konnte nicht einmal ein levitiertes Hochamt feiern, wie das vielleicht die Pius-Brüder gerne getan hätten. Er konnte nicht mal ein levitiertes Hochamt feiern, weil keine Diakone da waren. Außer rechts und links die beiden Verbrecher. Also es ist ja eine skurrile Situation gewesen, in der Jesus die Liturgie seines Lebens gefeiert hat. Unglaublich, unglaublich. Und dass das vollgültig war bis heute, wo er menschlich nichts mehr gesehen hat, warum sollten wir Angst haben, dass das Werk Christi deswegen zugrunde geht, weil wir älter werden? Da müssen wir gar keine Angst haben. Vielleicht macht wirklich irgendwann einer mal das Licht aus, wenn keiner mehr da ist. Aber keine Angst, das Licht in der Welt, das wird nicht ausgehen. Das wird anbleiben. Ja, im Gegenteil, je mehr wir hineinsterben in diese Ungewissheit, aber im vollen Vertrauen, Gott macht etwas Wunderbares daraus. Und das hat Jesus auch geglaubt, als er am Kreuze starb. Ich sehe zwar nichts, aber der Wille des Vaters, der weiß, wozu er da ist. Er macht etwas Wunderbares daraus. Da gehen sämtliche Lichter an in der Kirche. Und wir machen das Licht aus und denken, es sei vielleicht das Ende. Es ist nicht das Ende. So erleben wir im Grunde, wenn man es genau betrachtet, in jeder Eucharistiefeier liturgisch unser Sterben. Liturgisch unser Sterben. Wir sterben mit hinein mit Christus in diese Hingabe an den Vater für die Welt. Und das ist eigentlich das, was gemeint ist. Das Konzil, Das Zweite Vatikanische Konzil im vorigen Jahrhundert hat ja darüber sehr Wichtiges gesagt. Und gerade wenn wir eben schon davon gesprochen haben, dass die Laien nicht an der auf den Entscheidungssitzen der Kirche sich befinden und nicht am Hebel der Macht, hat doch die Kirche wunderbare Texte über das Apostolat der Laien uns geschenkt. Da heißt es in einem Konzilstext bei Lumen Gentium im Kapitel 10, das gemeinsame Priestertum der Gläubigen aber und das Priestertum des Dienstes, das heißt das hierarchische Priestertum, unterscheiden sich zwar dem Wesen und nicht bloß dem Grade nach, dennoch sind sie einander zugeordnet. Das eine wie das andere nämlich nimmt je auf besondere Weise am Priestertum Christi teil. Der Amtspriester nämlich bildet Kraft seiner heiligen Gewalt, die er innehat, das priesterliche Volk heran und leitet es. Er ist selbst, er ist selbst Teil des priesterlichen Volkes und doch herausgenommen für das priesterliche Volk. Jetzt weiter. Er vollzieht in der Person Christi das eucharistische Opfer und bringt es im Namen des ganzen Volkes Gottes dar. Im Namen des ganzen Volkes Gottes. Die Gläubigen hingegen wirken Kraft ihres königlichen Priestertums an der eucharistischen Darbringung mit und üben ihr Priestertum aus im Empfang der Sakramente, im Gebet, in der Danksagung, im Zeugnis eines heiligen Lebens durch die Selbstverleugnung und tätige Liebe. Nun, das ist doch ein Programm. Und warum sagt der Priester am Ende der heiligen Messe, ite missa est, also Deutsch, geht, jetzt seid ihr dran, jetzt seid ihr gesendet? Ja, genau deshalb, weil jetzt der priesterliche Dienst in eurem Leben weitergeht. Der Altar ist der Ort der Zurüstung. Der Priester ist also dafür da, wie wir eben gehört haben, um das priesterliche Volk heranzubilden, was im priesterlichen liturgischen Dienst geschieht, um dann hinauszugehen und dann den priesterlichen Dienst in der Familie an erster Stelle, am Arbeitsplatz, in der Politik, in der Welt der Kultur, der Freizeit weiterzuführen. Dort sollen wir sozusagen mit dem Stab der Verwandlung, mit dem Zauberstab der Gnade Christi, alles, was wir berühren, in Liebe und Hingabe verwandeln und unser ganzes Leben mit da hineingeben. Dazu sind wir gesandt. Also Sendung der Laien. Das Wort Laie leitet sich ja von dem griechischen Wort Laos ab. Laos heißt Volk. Schlicht und einfach, wir sind das geheiligte priesterliche Volk Gottes. Und unsere Sendung bezieht sich auf alle Bereiche des Lebens, in die der Amtspriester ohnehin nicht hinkommen kann. Familie, Kultur, Kunst, Theater, Forschung, Arbeitswelt, Massenmedien, Politik, Wirtschaft, dort sind wir gefragt. Wir brauchen keine Arbeiterpriester, sondern wir brauchen priesterliches Volk als Arbeiter. Das war ein Missverständnis mit den Arbeiterpriestern. Dann hat man das priesterliche Volk missverstanden. Man hat gemeint, man müsse die Priester hinschicken an die Fließbänder der Fabriken. Falsch, sondern das priesterliche Volk soll dort seinen Platz haben. Und dazu werden sie zugerüstet durch die Eucharistie. Ich darf vielleicht noch ein letztes, und damit darf ich noch einmal unseren Papst in seinem Brief an die Kirche zum Priesterjahr zu Wort kommen lassen, zitieren, und zwar: Das Beispiel des heiligen Pfarrers von Ars veranlasst mich, so schreibt der Papst, das Feld der Zusammenarbeit zu betonen, das immer mehr auf die gläubigen Laien auszudehnen ist, mit denen die Priester das eine priesterliche Volk bilden und in deren Mitte sie leben, um Kraft des Weihepriestertums alle zur Einheit in der Liebe zu führen, indem sie in Bruderliebe einander herzlich zugetan sind, in Ehrerbietung einander übertreffen. In diesem Zusammenhang ist an die lebhafte Aufforderung zu erinnern, mit der das Zweite Vatikanische Konzil die Priester ermutigt, die Würde der Laien und die bestimmte Funktion, die den Laien für die Sendung der Kirche zukommt, wahrhaft zu erkennen und zu fördern. Sie sollen gerne auf die Laien hören, ihre Wünsche brüderlich erwägen und ihre Erfahrung und Zuständigkeit in den verschiedensten Bereichen des menschlichen Wirkens anerkennen, damit sie gemeinsam mit ihnen die Zeichen der Zeit erkennen können. Also, es kann keiner mehr sagen, ich bin nicht gefragt worden. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.
Wie im Anfang, so ab jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.